Schwieriger Menschheitsweg. Lehrer B. Und was ist euer Ego, das weltliche Ich? Gabi M. Das ist gar nicht göttlich, auch nicht geistig. Es ist ein niederes und sterbliches Wesen, das erst in diesem Leben entsteht. Wie ein neuer Müllhaufen an emotionalem und mentalem Fitz. Es entsteht aus Angst, trägt zur Trennung bei, wird in echten Notsituationen derzeit gebraucht. Mera B. Dann ist es doch hilfreich. Für das Überleben ist es offenbar wichtig. Gabi M. Durchaus. Solange die Rückanbindung noch fehlt. Aber ein großes Ego verhindert, in die Präsenz zu kommen. Die Gegenwart voll wahrzunehmen. Ständig vergleicht das Ego mit Vergangenem und befürchtet das Schlimmste in der Zukunft. Es will aktiv vermeiden, was vielleicht sowieso nie kommt, und es denkt häufig im Kreis. Die ganze geistige Kapazität wird dadurch gebunden, und so bleibt die Frequenz unten, besonders in Verbindung mit Wut und Hass. Die Anbindung an überzeitliche Anteile von uns kann nur per stiller Wahrnehmung erfolgen. Wir alle können diese geistigen Kontakte haben, wenn wir das schnelle Denken üben und in der Gegenwart präsent sind, ohne überlaute Ablenkung. Wenn wir wahrnehmen, wie das Universum durch uns fließt. Lehrer B. Also Geist und Gefühle kontrollieren? Gabi M. Ja, ein Beobachter der eigenen Gedanken werden. Statt überall Fehler und Unterschiede zu suchen, lieber die verbindenden Gemeinsamkeiten erkennen und sich daran erfreuen und diese Freude weitergeben, wie ein Leuchtturm, die Umgebung erhellen. Das ändert auch die Lebensumstände, denn wir erreichen mit den höheren Denk- und Gefühlsfrequenzen ganz andere Ereigniswelten. Und wieder sind wir beim Thema Multidimensionalität. Vera B., was willst du wissen? WM. Funktioniert das noch, das mit dem ständigen Teilen der Realitäten bei jeder Entscheidung? Sind wir wegen der Sonnenbahn, die seit 1987 den galaktischen Saturnring passiert, gerade am konvergierenden Südpol des solaren Zeitenbaums? Nach Dolores Cannon müsste längst Erde 2 bewohnt sein. Als Dolores noch lebte, hieß es schon vor 2012, dass es nun losgeht. Sie starb 2014. Lehrer B. Ja, das gibt es noch, aber nicht mehr im Zeitenbaum nach unten. Wir nähern uns von den Wurzeln her dem Stamm. Diverse dunkle Erdversionen hatten wir genug. Die rutschen jetzt zusammen in Erde 1. Ihr könnt nur hochklettern in der Frequenz oder noch eine Weile bleiben, wo ihr seid. GWM. Ist Erde 2 so etwas wie ein neuer Trieb? Die wächst manchmal sogar am Stamm. Lehrer B. Könnte sein. Aber das kann auch oben sein. Die feinere Welt am Ende des dichten Tunnels. Gabi M. Da wir gerade wieder über Bäume reden. Ich habe dir ein interessantes Bild zu zeigen. Sie stehen ja für alles, sogar für die Zeit. Hier kann man endlich mal sehr gut sehen, wie eigentlich Äste aus dem Stamm herauswachsen. Aus irgendeinem Grund ist das Holz um die Astanfänge der Fichte verschwunden. Das Astholz war langlebiger. Man muss unweigerlich an eine Zündanlage im Benzinmotor denken. Und das ist es auch. An dem Bild aber ist gut zu erkennen. Jeder Ast wächst vorwärts als öffnender Nordpol eines Wirbels. Der spitzere Südpol ist mitten im Stamm. Wenn Südpole auf sich zugerichtet sind, erzeugen sie wie Düsen einen vielfachen Sog, der sogar Materie zerlegen kann, weil Hitze entsteht und die Transmutation stoppen könnte. Je mehr höhere Aggregatzustände entstehen, desto effektiver können die Umwandlungen ablaufen. Jedes chemische Element könnte anschließend dort neu herunterkondensiert werden, bei Vorlage des benötigten Spurenelementes, falls es nicht ausreichend von den Wurzeln geliefert wird. Lehrer B. Die Astanfänge sehen aus wie Karotten oder Möhren, wie man anderswo sagt. KWM. Die Karottenform ist nur der Kern der Pilzform, also wieder der Baumform, ein weiterer Konus wie überall. Sogar ein Hühnerauge am Zeh oder ein Mitess im Gesicht hat unter der Haut die Möhrenform. Sie wachsen geheim, im Dunkeln, ohne Licht. Ein Inkognito-Wirbelkern in Form des keilförmigen Kerns im Anu. Vera B. Oder sehen so unsere Chakren aus am Verbindungspunkt der Drehachsen? ABM. Wir haben 5 waagerechte Hauptchakren, wie übereinander gestellte Äste am Stamm. Immer senkrecht zur vertikalen Kernschlauch zwischen Wurzelchakra und Kronchakra. Vera B. Hier beim Baumfoto sind es auch genau 5. Hängen die 5 Chakren auch alle irgendwie mittig an einem Punkt? Und trotzdem per Meridian alle einzeln an den Organen? KWM. Die Fünfeckanordnung, das Pentagramm, ist übrigens ideal für Wirbelaufbau. Es beinhaltet x-mal den goldenen Schnitt. Hier müsste sich senkrecht dazu eine Energiesäule bilden, mitten in den Stamm hinein. Genial gewachsen. Statt intensiver Materiezerstörung wird hier der Stoff, etwa Holzbestandteile oder Wasser, ein paar Aggregatzustände erhöht und der Fluss davon spiralig nach oben getrieben. Deswegen müssen die Möhren auch nicht unbedingt in gleicher Ebene liegen, denn das tun sie nicht als Knospe am Zweig, aber sie erzeugen trotzdem die Energieflüsse in den Stamm oder Ast und Zweig. Erkennbar daran, dass sie sich nach Fibonacci anordnen, also letztlich per goldenen Schnitt. Der HB, warum ordnen sie sich nach der Fibonacci-Reihe an? Der WM, die Summierung zweier Knospenfelder ist schon als Interferenz zu sehen. Irgendwo im Interferenzbild gibt es einen stillsten Punkt oder auch dunkelsten Punkt mit der wenigsten Vibration. Wo sonst soll ungestörte Zellteilung beginnen? An anderen Stellen ist ein vollkommen neuer, auf sich selbst fokussierter Wirbelkern einfach nicht haltbar, nicht lebensfähig. Try and error im Zusammenspiel von neuer Individualität im Gegensatz zu Licht und Lärm. Vera B. Was hat der stillste Punkt letztendlich mit der Fibonacci-Reihe und dem goldenen Schnitt zu tun? WM. Überlagern heißt addieren und Stille finden heißt am dissonantesten Punkt sitzen, da wo keine Wellenmaxima des Nachbars auftreffen und auch nicht im Wellenknoten des Nachbars. Da würden beide identisch werden, sich von innen verkreuzen, hätten keine Individualität, denn sie vibrieren dann wie Zwillinge mit gleicher Wellenlänge. Das beste Zahlenverhältnis für das Nicht-Mitschwingen ist das Abstandsverhältnis mit der irrationalsten Zahl. Und das ist der goldene Schnitt. Irrationaler geht es nicht. Über das Hören lässt er sich finden, auch als Knospe. Oder als Kern auf einer spiraligen Energieschnur im Samenteller der Sonnenblume. RAB. Die Pflanzentriebe und Samenkörner wissen noch Stille zu schätzen. Sogar sie wollen individuell sein. Und wir Menschen? Wir saßen jede freie Minute vor dem Fernseher oder anderen Monitoren, dröhnten uns laute Musik ins Ohr oder ließen uns anderweitig volllabern von Lehrern oder Kunden. KWM. Der Paradigmenwechsel wird höchste Zeit. Zurück zur Natur oder alles geht zunehmend kaputt. Zurück zum Thema Zeigenbaum. Wir nähern uns also dem Stamm von unten. Müsste nicht demnächst noch ein Polsprung kommen? Alle Ladungen wechseln bei der Umkehr nach oben. Und das gesamte Zeitalter Mu gehört zum Stammbereich. Ganze 5200 Jahre in sehr hohen Schwingungen. Nicht nur 5D. Überspringen wir den? Vera B. Ich weiß darüber auch nichts. Es kann aber so sein. Wir sind im Menschenkörper nun mal wie am Baum die Blätter. KBM. Und falls die Bläschen im Anu mit den Tagesdrehungen des Planeten korrelieren, B44, dann würde der Planet dann kopfstehend auf seiner Bahn, aber unanzuhalten, eigentlich die Vertrillung der Raumzeit umkehren, also die Prallstärke beginnen zu verringern. Dann würde es erklären, das Springen von 3D nach 5D, wenn eine Spirillenebene zerfällt. Wir wechseln irgendwann ins Astrale, das Astrale wechselt ins Mentale und immer so weiter. Vera B. Als eine notwendige Entspannung, wie es Drehpendel nun mal so machen, unserer Erfahrung nach. Ein Einatmen nach dem Ausatmen, eine Umkehr des Pendels. Wenn es kein wendbarer Torcado wäre, ein Umkehren der Zeit, dann ist der Polsprung unvermeidlich. GBM. Es könnte sein, dass der Polsprung vor ein paar Jahrhunderten bereits stattfand und nun erst die Folge davon passiert, als Prozess. Die Schlammflut damals könnte damit erklärt werden. Vera B. Und der exakt verspätete Umklappvorgang passt genau zur Hysterese in der Elektrotechnik. GWM. Aber wenn der Polsprung demnächst doch noch kommt, uns macht leider die Sorge fertig, die Angst um unsere Kinder und Enkel. Und genau das sollen wir loslassen als Eintrittskarte in Erde 2. Die ist wahrscheinlich beweglich, nicht flüssig genug, dass sie beim Polsprung zwar magnetisch, aber nicht mechanisch springen muss. Oder sie liegt zeitlich sowieso dahinter. Die Erde 1 müsste sich herumdrehen wie ein Wendekreisel. Weiter kreiselt über die Seite, weil die Antarktis der breitere Pol ist und deswegen mechanisch dem magnetischen Nordpol folgen muss. Lehrer B. Ja, ja, die Baumspitzen sind weich und beweglich. Kein störrisches Holz. Es wäre so schön gewesen, wenn unser familiäres Umfeld uns einfach zuhört und gern versucht mitzukommen. GWM. Vielleicht tun sie es auch noch, wenn es ihnen mal der Fernseher erklärt. Und kommt dann nicht erstmal die Frustration? Ihr schöner, erfolgreicher Matrixweg soll umsonst gewesen sein? Gerade erst konnten die jungen Leute zeigen, wie gut sie sich anpassen können. Lehrer B. Die Entscheidung könnte unabhängig von unserem Wunsch oder unserem Machtversuchen gefallen sein. Oder wird noch fallen. So junge Seelen können nicht mit. Und mal ehrlich, so ganz genau kennt niemand sein eigenes Seelenalter. KBM. Die blödeste Variante wäre, sie werden wach im letzten Moment dank ihrer fantastischen, hochschwingenden Kinder. Und wir sitzen fest wegen der Angst um sie. Das würde anzeigen, dass wir selber noch Zeit brauchen, das eine oder andere Leben wieder im Dauerknast zu verbringen. Auf welchem Planeten auch immer. Das hieße, nochmal 30.000 Jahre durch die Mühle. Mir war der Rummel schon als Kind zu viel. Als ich in der Schule sitzen musste, habe ich alle Vögel draußen für ihre Freiheit beneidet. Bitte nein, nicht nochmal. Lehrer B. Lerne es, darüber zu stehen. Alle Kinder sind ebenbürtige Geistwesen. Sie haben eigene kosmische Pläne. Sie bekamen nur den Körper durch euch. Auf höherer Ebene wussten sie, was sie tun. Euch bleibt nur die Akzeptanz übrig. Ihr habt ihnen so viel Liebe gegeben, wie ihr konntet. Das tun alle Eltern. Unser zusätzliches Wissen kann zwar helfen, aber auch eine Last bedeuten. Es wird zur Last, wenn noch die übergeordnete Einsicht fehlt. Unbewusst haben sie sich diese Last nicht aufladen wollen. GWM. Ich beneide alle Frauen, die in diesem Leben keine Kinder haben. Sie können weniger falsch machen. Lehrer B. Das richtig machen können sie aber auch nicht üben. Können sie immer erahnen, was Elternliebe ist? Es sind Prüfungen, die gerade abgelegt werden. Ihre zu erlangende Demut könnte sich in Grenzen halten. Gabi M. Was ist Demut überhaupt? Kann man diese Eigenschaft nicht auch weniger traumatisch erwerben? Jara B. Es ist eine Mischung aus Dankbarkeit und Respekt. Gabi M. Ach ja, das hatte auch Melik Ben-Jemia gesagt. Als Hilfsmittel geeignet wäre ein Dankbarkeitstagebuch, in das man am Ende jeden Tages einträgt, wofür man dankbar ist. Und sei der Anlass auch noch so klein. Probleme und Schuldzuweisungen kommen da nicht vor. Also rückt diese Übung die Aufmerksamkeit ins Liebevolle mit der Zeit dauerhaft. Vera B. Wer hat dich neuerdings am meisten inspiriert? KBN. Seit 2017 die Christa Jasinski. Ihr Wissen und Fühlen auch außerhalb der Talos-Bücher. Und zuletzt auch die Hypnose-Mitschnitte in den Büchern von Dolores Cannon. Vera B. Stimmst du völlig mit Christa überein oder siehst du manches anders? Gabi M. Sie hält die Polarität in den höheren Welten für ungültig, insbesondere der geistigen. Das ist für mich unlogisch. Also über Dualität reden wir hier nicht. Die ist klar dort nicht mehr da. Doch das Wirbeldasein funktioniert nicht ohne Polarität. Sie ist für mich gültig bis hin zum allerersten göttlichen Urwirbel. Natürlich wirkt die Kräfteskalierung anders. Eine feinere Stofflichkeit wechselwirkt nicht mehr automatisch mit der grobstofflichen. Es sei denn, per bewusster Resonanz von oben herunter. Vera B. Und Dolores Cannon? Gabi M. Ihre Quantenheilhypnosen waren legendär. Sie konnte Kontakt zu den Seelen oder sogar Geistwesen ihrer Patienten herstellen. Manche waren Wesen, die an der Entstehung der Erde, der Meere oder der Menschheit beteiligt waren. Oft wurde über ihr multidimensionales, zeitloses Sein gesprochen. In den Büchern habe ich viel Neues über die Lichtkörper gelesen. Das scheint ein viertes Zwischenmedium zu sein, zwischen Geist und Körper. Das dritte umfasst den Begriff Seelenwesen, das ja auch in einigen Stufen existiert und ein höherer Vitalkörper ist als der physische. Er kann viel mehr Energie aufnehmen und getrennt weitergeben an seine vielen physischen Ableger. Die Lichtkörper sind vielleicht nur die höchste Seelenhierarchie. Andererseits wird manchmal gesagt, dass der Lichtkörper den Seelenkörper erschaffen kann, wenn er vorhat, Teile von sich in die physische Welt zu schicken. Es ist wohl nur eine sprachliche Unklarheit. Es sind halt alles Hierarchien. Nun ist meine Vorstellung von Licht, auch das in der Materie, an Formensymmetrie gekoppelt. Aber nur äußerlich. Innerlich können dieselben Subwirbel vorhanden sein wie in der Materie. Diese sind aber so angeordnet, dass sie sich gegenseitig genau kompensieren, um nach außen keine Kräfte mehr zu zeigen. Zusammen werden sie von nichts mehr automatisch angezogen. Sie bewegen sich völlig frei. Vera B. Das klingt doch gut. Dann haben die Lichtkörper also doch keine Polarität mehr. ABM. Gewissermaßen. Aber sie haben auch keine Ernährung als Ganzes. Ihre inneren Subwirbel müssten das bewerkstelligen, indem sie sich ständig nach dem Wind der passenden Sonne drehen, wie es die Flüssigkeitszeichen in der Gravitation machen. Aber dann geht ihre Symmetrie flöten. Ein echter Widerspruch. Vera B. Vielleicht machen sie es abwechselnd. Mal sind sie freies Licht, mal ruhen sie, ausgerichtet wie in der Ladestation. Natürlich in einer göttlichen Version von Sonnenstrahlung. Gabi M. Aber dass sie schlafen müssen, habe ich nirgendwo gelesen. Sie wären dann auch lokalisierbar, anziehend, angreifbar. Vera B., na und? Sie können sich in der Lichttour immer wieder befreien. Wir denken noch viel zu viel dual. Gabi M., vor Jahrzehnten war ich da auch noch optimistischer. Ich dachte, alle Außerirdischen und Überirdischen, die es schaffen, bis zu uns zu kommen oder sich zu zeigen, müssten gut sein, rein kooperativ eingestellt, sonst hätten sie sich längst gegenseitig vernichtet. Dann höre ich nur von Lichtkriegern oder von Lichtschlachten in 7D mit Spinnenwesen und wer weiß, was noch für Gruselgeschichten. Vera B., ich erinnere mich, in deinem Schädelfraktal war der Ursprung um 0 ja auch ein spinnenähnliches Muster. Eigenartig. ABM, genau. Der beruht ja auf einem mehrdimensionalen goldenen Schnitt. Eine extrem einfache Rekursion. Die Insekten entstanden lange vor uns. Bestimmt auch in den höheren Welten. Im Schädelfraktal ist es nur ein sehr kleiner Bereich um z gleich 0. Das ist im Schädelbild vor, an oder in der Nasenspitze, je nach gedachter Nasenlänge. Jedenfalls mit dem Zwillingsverfahren bei p gleich 0,01 und kleiner. Lässt man das Zwillingsverfahren weg, setzt also den Koppelfaktor gleich 0, p im Video, wird der Schädel unendlich groß, ist nicht mehr auffindbar. Wie Gott? Doch immer bleibt das Spinnentier um z gleich 0. Jemand, der hellsichtig ist, hat seinen Kern mal die kosmische Birne genannt. Auf der Rückseite meines Buches Viva Vortex ist es abgebildet. Das Gebilde um z gleich 0 bleibt auch noch eine Weile übrig, wenn der Koppelfaktor größer 1 wird. Am Schluss des Films. Aber dann degeneriert es. Dann habe ich noch Video genannt, Adresse. Vera B., was hat dir noch Dolores Cannon an Hinweisen hinzugefügt? Was war für dich erstaunlich neu? Gabi M., überall wimmelt es von Leben. Aber gar nicht so automatisch optimiert, so rein nach biologischen Naturgesetzen, wie wir es glauben, wenn die uns einen Wald ansehen. Da ist sehr viel bewusste Kontrolle. Scharenweise fliegen feinstoffliche Beobachter herum, die nur Daten sammeln, ob alles sich ordnungsgemäß entwickelt. Sie haben aufgeteilte Einsatzgebiete und melden ihre Beobachtungen an Zentralen weiter, die es auswerten und notfalls Maßnahmen ergreifen. Wieder andere Schwärme beauftragen, um zu korrigieren, helfen oder Fehlentwicklungen zu stoppen. Das Team für das Ganze wird großgeschrieben. Nur selten werden Aufträge abgelehnt, aber es ist möglich. Mich hat das manchmal eher an einen emsigen Ameisenhaufen erinnert, als an ein Urlaubsparadies, wie ich es früher dachte. Nach meiner Meinung ist sehr, sehr viel Routinetätigkeit dabei, die doch langweilig sein muss. Ein beinahe sklavenähnliches Dienen ohne Unterbrechung. Und das bei langen Lebenszeiten. Es wird auch Technik eingesetzt und bei Bedienungsfehlern kommen sogar tödliche Unfälle vor. Danach gibt es Erholungsphasen an speziellen Orten zur Gesundung der eventuell schwer verletzten Seelenmatrix. Es scheint aber letztendlich immer korrigierbar zu sein. Allerdings bleiben traumatische Erinnerungen, wodurch die Unfallopfer mehr Vorsicht und Achtsamkeit entwickeln oder lieber ganz das Einsatzgebiet wechseln. Jeder macht das, was ihm liegt, und er hat auch nur das Wissen, was er braucht. Aber er kann Fragen stellen und bekommt Antworten, was aber wenig beansprucht wird. Vermutlich existiert dort keine überflüssige Neugier. Wahrscheinlich ist Wissen zwar verfügbar, muss oder kann aber nicht in jedem Fall persönlich gespeichert werden. Aber es gibt wieder andere, die selbst wie Antennen, Kopiergeräte oder Speicherplatten fungieren. Vera B., ist das jetzt nur dein eigener Eindruck aus den Berichten oder wird das gar als Unterschied beklagt? ABM. Ich habe es für mich so herausgelesen. Es sind Wesen in höheren Dimensionen, die durch einen beschränkten 3D-Kanal in Hypnose sprechen müssen. Sie werden von Dolores befragt und antworten nur auf die gestellten Fragen. Da kann ein völlig falscher Eindruck entstehen. Über ihre Bandbreite an Wahrnehmungen und Fähigkeiten erfahren wir auf diesem Wege zu wenig. Manche Antworten wissen die Befragten nicht und müssen erst woanders nachfragen. Herr B., gab es in den Berichten etwas Beunruhigendes? KBM. Ja. Und zwar, dass unsere Menschheit das Ergebnis eines wiederholten Experimentes ist, das wieder schiefzulaufen droht. Es werden gerade verzweifelte Versuche gemacht, das Ruder herumzureißen, um nicht in einen Neustart gehen zu müssen. Selbst viele große Meisterseelen sind jetzt inkarniert und manche lagen zufällig bei Dolores Cannon auf der Couch, um wieder in Kontakt mit sich selbst und damit in ihre Kraft zu kommen. Lehrer B., was genau läuft denn schief? KBM. Die Entwicklung der Technik wurde zu lange zugelassen, ohne die intuitive Entwicklung über das Herzfeld im gleichen Maße voranzubringen. Die dunklen Mächte im Hintergrund hatten zu lange freie Hand. Dieses Ungleichgewicht führt zu gefährlichen Aktionen der Entscheidungsträger, deren Folgen sie mangels Intuition nicht kennen. Sie bzw. wir gefährden nicht nur uns selbst und den Planeten, sondern auch Verwandte der menschlichen Spezies auf anderen Planeten, die sich eigentlich gerade besser entwickeln. Wir sind mit ihnen verbunden. Einer erneuten Technikkatastrophe wird man diesmal notfalls zuvorkommen. Es ist die Rede von großen Naturereignissen und weiteren Kriegen. Allerdings war das vor über 10 Jahren. Vera B., siehst du einen Weg, wie wir da noch rauskommen können? KWM. Zwei wichtige Schritte, die beide noch ausstehen. Heute im Januar 2024. Erstens, 100%ige Aufklärung über die Manipulatoren im Hintergrund, die uns seit Jahrtausenden beherrschen. Da die Manipulatoren das nicht zulassen würden, muss ihre Macht vollkommen beseitigt und entlarvt werden. Das geht nur militärisch und ist hoffentlich schon erfolgt. Im Geheimen der letzten Jahre. Erst muss die künstliche Matrix erkannt sein, und zwar von allen. Nicht nur von einem oder 5% der Menschen. Die Massenmedien müssen endlich den Menschen dienen. Zweitens, Schulung unserer spirituellen Kräfte. Das unbewusste Manifestieren gegen unsere eigenen Interessen muss dringend aufhören. Die Christa Jasinski beschrieb es schön am 6.11.23 in unserer Telegram-Gruppe Perlenschnur. Jetzt kommt das Zitat. Wir realisieren alles, und zwar durch Elementale, indem wir uns ständig Programme setzen und an Dinge glauben, die wir für real halten. Das schaffen wir als Kollektivwesenheiten, die die künstliche Matrix aufbauen und aufrechthalten. Zum Beispiel durch solche Glaubenssätze wie, der Mensch kann nur durch Arbeit überleben. Oder, dass wir, um mit Gott zu kommunizieren, Religionsfürsten brauchen. Wir schaffen tatsächlich dadurch alles, indem man unsere Gedanken und Gefühle lenkt. Frag dich mal, wie oft du die Nachrichten für bare Münze nimmst oder früher für bare Münze genommen hast. Und schon hast du das Gemeinsame mit vielen Menschen materialisiert, weil es eben viele sind, die daran glauben. Die ganze künstliche Welt wird durch die Manipulation von Gedanken und Gefühlen erschaffen. Und zwar durch uns. Andere würden das nicht können. In die wirkliche Freiheit gelangst du, indem du dich davon freimachst. Und das geht nicht von heute auf morgen.
doch was geht.